Rosinus on Air. Der Criminal Compliance Podcast.
Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und heute geht es um eine spannende Gerichtsentscheidung im Umsatzsteuerrecht, die die strafrechtliche Einziehung betrifft. Und dafür habe ich mir wieder einmal einen ausgewiesenen Umsatzsteuerexperten eingeladen, der auch schon dankenswerterweise hier bei uns im Podcast zu Gast war. Lieber Dr. Carsten Heuink, schön, dass du wieder mal bei uns im Podcast bist.
Ja, ich freue mich ebenfalls, bei euch zu sein. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, und schönen Dank, Christian, dass ich wieder bei euch sein darf.
Ja, ich meine, das ist ja auch ein Thema, was uns Strafrechtler und auch euch Steuerrechtler bewegt. Aber bevor wir in Medias Res gehen, vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was du so machst, wie du auch insbesondere zum Thema Umsatzsteuerrecht kommst und ja, zum Schnittstelle zum Strafrecht natürlich auch.
Gerne. Die Umsatzsteuer an sich ist für uns beide strafrechtlich wie steuerrechtlich eines der Schwerpunktthemen. Es ist im Umsatzsteuer-Karussellbetrug, im Leistungsabrechnungs- und sonstigen Deklarationsgeschäft immer wieder so, dass die strafrechtlichen Stolpersteine, die Hürden, auch die Aufgriffe, zu Recht natürlich, entsprechend hier in der Abwicklung zwei Welten betrachten. Und zwar das eine ist das steuerstrafrechtliche und das andere ist das materiellrechtliche Umsatzsteuerrecht. Und die Umsatzsteuer ist ja die nationale Umsetzung in Deutschland der Mehrwertsteuer. Und insofern ist es für mich auch immer ganz spannend zu erleben, wie nicht nur die materielle Umsatzsteuer, sondern auch die strafrechtliche Betrachtung auf den gleichen Lebenssachverhalt, Lieferungen, Dienstleistungen entsprechend erfolgt. Ich selbst bin ursprünglich aus der Finanzverwaltung über das Umsatzsteuerrecht in die Spezialberatung zur Umsatzsteuer gekommen, bin Rechtsanwalt und Steuerberater und bin hier Gesellschafter, Geschäftsführer der Indiset Partners. Indiset Partners, wir sind eine Kanzlei, die in Münster und in Hamburg ansässig ist und wir sind spezialisiert auf Fragen des Zollrechts, des Verbrauchsteuerrechts und vor allem der schönsten Steuer der Welt, der Mehrwertsteuer, der Umsatzsteuer, national wie international.
Ja, deswegen bist du auch berufen, uns dieses Thema näher zu bringen. Es ist ja ein sehr komplexes Rechtsgebiet, mit dem ihr euch beschäftigt. Es gibt nur wenig Spezialisten in Deutschland. Kann ich ja jetzt sagen, du gehörst da zu den ganz besonders ausgewiesenen Experten in dem Bereich. Deswegen bin ich sehr gespannt, was du uns berichten kannst. Wie war das nochmal mit der Umsatzsteuer und der Einziehung?
Ja, wir haben bei der Umsatzsteuer und der Einziehung eine bahnbrechende Entscheidung des Bundesfinanzhofs erlebt, und zwar des 11. Senates des Bundesfinanzhofs, der tatsächlich bei der Einziehung von Taterträgen zu einer Minderung der umsatzsteuerrechtlichen Bemessungsgrundlage gelangt. Aber zunächst einmal müssen wir einen ganz anderen Bogen spannen, denn es geht ja darum, wie kommt man überhaupt dahin, dass man eine Bemessungsgrundlage mindert. Wir müssen ja zunächst einmal überhaupt zu einer Steuerpflichtigen, und Voraussetzung für die Steuerpflicht ist auch immer die Steuerbarkeit, also die Frage, bin ich im Anwendungsbereich der Mehrwertsteuer, der Umsatzsteuer gelangen? Und hier ging es im konkreten Fall darum, dass jemand in seiner Position als Projektleiter und Ingenieur von verschiedenen Gesellschaften tatsächlich sich hat bestechen lassen, um Ingenieursaufträge für Immobilienprojekte zu vergeben. Wenn wir das so ganz verkürzt hinnehmen, also es geht um Bestechungsgelder und dafür würden Ingenieursaufträge vergeben seitens der Projektgesellschaft. Und insofern ist es ja eine dann auch rechtskräftig festgestellte strafrechtliche Betätigung gewesen. Und die Frage stellte sich ja dann auch, wenn er dafür Bestechungsgelder erlangt, ist das überhaupt umsatzsteuerrechtlich ein Leistungsaustausch? Also ist das überhaupt etwas, was im Anwendungsbereich der Mehrwertsteuer hineinfällt?
Man stellt sich das natürlich so als steuerrechtlicher Leistung vor, wie kann sowas steuerbar sein? Aber das Steuerrecht ist ja eigentlich neutral sozusagen.
Genau. Das heißt, uns ist es im Mehrwertsteuerrecht, im Umsatzsteuerrecht völlig gleich, ob eine Leistung legal oder illegal ist. Es gibt ein paar wenige Ausnahmen, die der Europäische Gerichtshof entschieden hat. Das geht vor allen Dingen dann um Drogen oder Auftragsmorde, ja, das ist natürlich nichts, was am Wirtschaftskreislauf im Sinne eines verbrauchbaren Vorteils teilnimmt. Aktuell gibt es auch noch ein Verfahren, das ist ganz interessant, da geht es um die Frage von sogenannten Abdeckrechnungen. Das Finanzgericht Kassel hat in der ersten Instanz 2024 dazu entschieden. Hier wird sich zeigen, wie weit da auch in dieser Steuerbarkeit nochmal weitere Klarheit hineinkommt. Abdeckrechnungen sind ja einfach Rechnungen, die ebenfalls Geldverschiebungen abdecken, denen aber kein umsatzsteuerrechtlicher Leistungsaustausch im Sinne dessen, was in der Rechnung ausgewiesen ist, zugrunde liegt. Bei uns ist es aber so gewesen.
Auch übrigens ein sehr, also wahnsinnig praxisrelevantes Thema, haben wir mehrfach jährlich in entsprechenden Strafverfahren, um Schwarzgeldzahlungen und so weiter und so fort geht. Also wichtiges Thema.
Ganz wichtiges Thema, weil wir ja auch in der umsatzsteuerrechtlichen Praxis ganz häufig vor der Herausforderung stehen, überhaupt mit dem Strafverteidiger zusammen, dem Steuerpflichtigen, dem Unternehmer zusammen zu entscheiden, ist das jetzt ein Leistungsaustausch, weil der Leistungsaustausch zwischen Unternehmern auch grundsätzlich zum Vorsteuerabzug berechtigt. Das ist ja auch ein Punkt, die Mehrwertsteuer, die Umsatzsteuer soll eigentlich nur den privaten Endverbrauch belasten, den Endverbraucher, der Einkommen und Vermögen für konsumfähige, verbrauchfähige Gegenstände, Dienstleistungen aufwendet. Und deswegen ist der Endverbraucher dieser Steuerdestinatar derjenige, der auf der Steuer sitzen bleiben soll, nicht der Unternehmer. Und das Umsatzsteuerrecht ist deswegen neutral zwischen Unternehmern und deswegen spricht man auch vom Neutralitätsprinzip in vielen Bereichen, wenn es darum geht, dass wir Gleiches gleich und Unternehmer nicht endgültig mit einer Umsatzsteuer belasten. Aber ganz losgelöst von der Frage jetzt der Abdeckrechnungen im konkreten Fall entschied der Bundesfinanzhof, dass es schon eine Leistung ist, einen Ingenieursauftrag zu vermitteln. Und da muss ich ihm durchaus auch recht geben, weil ob ich jetzt legal eine Vermittlungsleistung gegen Provision erbringe oder illegal gegen Bestechungsgelder, es wäre schon komisch, wenn beides nicht gleichermaßen der Umsatzsteuer unterliegt. Und so kam man dazu, dass der Verurteilte in dieser Position und dann später der Kläger beim Bundesfinanzhof, unserem höchsten Steuergericht in München, entsprechend hier zur Umsatzsteuer vom Finanzamt herangezogen wurde.
Eine Frage ist vielleicht eine dumme Frage, aber ist er denn gleich Unternehmer, der Ingenieur, oder ist das sozusagen, wie komme ich da erstmal zur Unternehmereigenschaft, wenn wir jetzt mal ganz vorne anfangen?
Wenn ich Unternehmer werden möchte oder Unternehmer bin, muss selbstständig, nachhaltig, gewerblich, beruflich tätig werden, so sagt es das Gesetz. Hier ist es natürlich so, er hat alleine dadurch, dass er mehrere Aufträge gegen Bestechungsgelder vermittelt hat, schon seine Nachhaltigkeit, seine Selbstständigkeit, seine Unternehmereigenschaft sozusagen bewiesen. Insofern ist an der Unternehmereigenschaft hier kein Zweifel. Das ist natürlich, wenn man einmalig etwas macht, immer so ein Punkt, wo man in der Mehrwertsteuer durchaus sagt, einmalig ist noch nicht nachhaltig. Nachhaltigkeit brauche ich für die Unternehmereigenschaft.
Also wenn man sich schon bestechen lässt, dann nur einmal.
Ja, wenn es so einfach wäre, man hat vielleicht die Absicht, es zu wiederholen, wenn sich die nächste Gelegenheit bietet. Und schon wäre man in der Unternehmereigenschaft.
Ich könnte mir vorstellen, dass man relativ schnell einen Weg findet, steuerlich in die Unternehmereigenschaft zu kommen.
Ja, nein, das schon. Nein, aber hier auch vom Bundesfinanzhof sehr umfangreich geprüft, welche Fälle führen, legal wie illegal, zu einer steuerbaren und später dann auch der Steuerpflicht unterliegenden Tätigkeit. Mit der Konsequenz, dass man dazu gelangt, dass die Vermittlung eines Ingenieursauftrags gegen Bestechungsgeld hier eine Leistung im Leistungsaustausch ist, die entsprechend der Umsatzsteuer unterliegt. Das war auch im ersten Moment schon durchaus etwas, was hier zwischen den Parteien, dem Finanzamt und dem Kläger umstritten war, was aber auch die erste Instanz, das Finanzgericht Berlin-Brandenburg, entsprechend gleichwürdigte. Dann ging es aber um die Situation, dass aus diesen Taten der Bestechung heraus der Ingenieur, der ja wegen Bestechlichkeit und Steuerhinterziehung, denn er hatte diese Umsatzsteuer auch nicht gemeldet, verurteilt war, einer Einziehung unterlag. Die Taterträge wurden abgeschöpft. Nun ja, und jetzt ist ja kein Geld mehr da. Und jetzt stellt sich die Frage, kann denn eine Umsatzsteuer tatsächlich entstehen, wenn es mir wieder genommen wird, wenn dieses Geld also am Ende des Tages bei mir selber in der Form nicht vorhanden ist? Und da setzt jetzt der Kern dieser Entscheidung an, denn in der Revision musste dann der Bundesfinanzhof, die erste Instanz, das Finanzgericht Berlin-Brandenburg hat gesagt, also über eine Änderung der Bemessungsgrundlage, weil hier die Taterträge abgeschöpft wurden, sei nicht nachzudenken, denn grundsätzlich ist es ja so, dass eine Minderung der Bemessungsgrundlage im Umsatzsteuerrecht über § 17 möglich ist, des Umsatzsteuergesetzes. Mhm. Das hat ja auch Sinn, denn wenn ich in der normalen Besteuerung im Mehrwertsteuerrecht bin, dann bin ich ja Sollversteuerer. Das heißt, wir schreiben eine Rechnung, wir schulden die dort ausgewiesene Umsatzsteuer. Und ob der Kunde zahlt oder nicht, wissen wir in dem Moment noch nicht. Sollte er später eine Minderung geltend machen, sollte wegen Insolvenz oder sonstiger Dinge diese Forderung ausfallen, uneinbringlich werden, dann kann es ja zu Unrecht sein, dass wir diese Umsatzsteuer dem Fiskus gegenüber schulden. Und insofern führt § 17 immer dazu, dass wir eine Minderung der Bemessungsgrundlage und bei vorsteuerabzugsberechtigten Leistungsempfängern zu einer Minderung des Vorsteuerabzugs gelangen. Allerdings setzt die Minderung der Bemessungsgrundlage grundsätzlich voraus, dass auch ausgekehrt wird, ausgezahlt wird an den Leistungsempfänger. Mhm. Ja, und diejenigen, die jetzt die Bestechungsgelder ja gezahlt haben, um die Aufträge zu erlangen, die sind ja jetzt nicht die Begünstigten der Einziehung. Insofern haben wir hier eine Position, wo man im ersten Moment sagen kann, also Minderung der Bemessungsgrundlage, so rein dem Wortlaut nach, kommt eigentlich nicht in Betracht. Allerdings müssen wir nun schauen, gibt es denn gegebenenfalls auch eine Minderung der Bemessungsgrundlage, wenn jemand anderes begünstigt ist? Und das kennen wir auch alleine im Umsatzsteuerrecht. Wir kennen die Situation, die ist auch bei uns im § 17 Absatz 1 Satz 3 und 4 aufgeführt, dass wenn jemand anderes wirtschaftlich begünstigt ist, dann wird halt an der anderen Person, also diejenige, die begünstigt ist, die Vorsteuerabzugskorrektur durchgeführt bei denen. Und der leistende Unternehmer, der dadurch eine Minderung seiner Entgelte hat, der darf dann auch die Bemessungsgrundlage entsprechend mindern, sodass insgesamt, ich sage immer, die Waage muss wieder aufgehen, ja, insgesamt die Bemessungsgrundlage für die Umsatzsteuer und die Vorsteuerabzugskürzung, sofern ein vorsteuerabzugsberechtigter Leistungsempfänger da ist, das Ganze aufgeht. Das ist bereits auch 1996 schon durch die EuGH-Rechtsprechung in der Elida-Gips-Rechtsprechung bestätigt worden. Zugleich wissen wir auch durch eine weitere Entscheidung, da geht es jetzt um Reisebüros, dass wenn ich nicht in dieser Leistungskette drin bin, das ist die Iberotours-Entscheidung, wo auf der einen Seite der Reiseveranstalter Leistungen erbringt und Iberotours, der ja nur in Anführungsstrichen Provisionsleistungen der Vermittlung gegenüber dem Reiseveranstalter erbringt, wenn der einen Teil seiner Erträge, seiner Provisionen weitergibt an den Kunden der Reiseleistung, dass man da nicht eine Leistungskette hat und dass dieser Vermittler, Iberotours im Klagefall, nicht seine Bemessungsgrundlage mindern darf. Also es muss schon eine Leistungskette sein und wenn man außerhalb der Leistungskette steht, dann findet keine Minderung der Bemessungsgrundlage statt und das Ganze setzt sich dann fort. Es gibt eine ganz aktuelle Entscheidung auch zu Boni und entsprechenden Provisionen bei Zentralregulierer, die das ganze Thema dieser Minderung der Bemessungsgrundlage wieder aufgreifen. Mhm. Wenn man also jetzt sagt, wir brauchen einen wirtschaftlich Begünstigten und einen wirtschaftlich Belasteten, dann kommen wir zu der entsprechenden Minderung der Bemessungsgrundlage. Wenn wir aber nicht das Ganze in einer Leistungskette haben, dann ist das wieder ausgeschlossen. Dann käme man jetzt zunächst auch nicht dazu, dass es hier zu einer entsprechenden Minderung des Entgelts für seine Vermittlungsleistungen, auch wenn die illegal waren, die Bestechungsgelder, entsprechend kommt. Und dann kommt allerdings der Bundesfinanzhof und sagt, ja, wir müssen das Ganze doch auch in einem Gesamtbild betrachten. Wir haben eine Neutralität der Mehrwertsteuer und wir haben vor allen Dingen auch verfassungsrechtlich das Gebot, dass man bei der Vermögensabschöpfung und die Besteuerung nicht unberücksichtigt sein lassen darf. Die sogenannte steuerrechtliche Lösung.
Aha.
Hier, das kennen wir doch seit einigen Jahren bereits, ist es so, dass dann, wenn der entsprechende Abschöpfungsbetrag, die entsprechenden Steuern, die auf diesen Beträgen entfallen, nicht berücksichtigt, tatsächlich auch durch Änderung des Einkommensteuergesetzes, konkret in 4 Absatz 5, Satz 1 Nummer 8 und dann im Satz 4, es zulässt, dass die Abschöpfung als Betriebsausgabe abzugsfähig ist. Das Betriebsausgabenabzugsverbot greift nämlich dann nicht, wenn der wirtschaftlich abgeschöpfte Teil die Einkommensteuer, die Ertragssteuer, die darauf entfallen würde, nicht berücksichtigt. Und diese Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes, die man als sogenannte steuerliche Lösung betrachtet, die hat natürlich ein Prinzip dieser Leistungsfähigkeit innewohnt und zugleich natürlich auch das Verbot der Besteuerung. Weil das wäre ja der Fall, wenn ich einerseits die Steuer habe, aber das Entgelt dann auch noch als Tatertrag eingezogen wird. Und damit wäre dem Fiskus am Ende mehr zugeflossen, als sich aus der Tat tatsächlich ergeben hätte. Und wenn man das jetzt wiederum auf mehrwertsteuerrechtliche fundamentale Grundsätze überträgt, dann sind wir hier im Bereich der Bemessungsgrundlage. Das ist Artikel 90 Mehrwertsteuersystemrichtlinie. Und dann müssen wir uns überlegen, was ist eigentlich das Entgelt, also die Gegenleistung, die der Besteuerung unterliegt, und was ist hier in diesem Fall dann auch Bestandteil? Und ist dieses Entgelt nicht dann auch, um die entsprechenden Einziehungsbeträge zu mindern? Das macht die Sache dann wieder spannend, weil wir das ja umgesetzt haben in Paragraphen 17 und ich vorhin erläutert habe, da muss es dann ja eigentlich auch jemanden geben, der dem das wieder zugeflossen ist. Und das ist ja in der Form jetzt nicht der Fall. Da macht der Bundesfinanzhof hier ziemlich umfangreiche Ausführungen zu, gelangt aber am Ende zu der Frage und zu der entsprechenden Aussage, dass es ja nicht sein kann, wenn es nicht unmittelbar demjenigen, der das Bestechungsgeld aufgewandt hat, um den entsprechenden illegalen Tatbeitrag der Vermittlung dieses Auftrages zu erlangen, entsprechend wieder zufließt, dass es dann bei einer erhöhten Besteuerung sein darf. Und insofern gelangt man dazu, dass man sagt, okay, hier muss es entsprechend der Regelung des Paragraphen 17 Minderung der Bemessungsgrundlage zu einer Minderung der Besteuerung hier zugrunde liegenden Bemessungsgrundlage kommen. Das heißt, man nimmt nicht den Paragraphen 17 direkt, sondern entsprechend und wendet ihn dann entsprechend auf diese eingezogenen Tatbeiträge an.
Das heißt,
und sagt dann, wir ziehen die Beträge, die einbezogen wurden, von der steuerpflichtigen Bemessungsgrundlage tatsächlich ab.
Und gilt das jetzt für jede Einziehung von erzielten, oder ist das jetzt nur konkret auf, sag mal, Bestechungszahlungen oder Leistungen in diesem Kontext bezogen? Wenn jetzt, sag mal, man hätte bestimmte Aufträge erlangt durch irgendwie Betrug oder was auch immer, und dann würde es eine Einziehung geben, würde dann auch eine Minderung der Bemessungsgrundlage erfordern, oder ist das dann am Ende doch eine Wertungssache?
Am Ende ist es die erste Entscheidung, die der ADF gefallen ist. Mhm. Ich glaube aber, dass dieses spezielle Verfahren durchaus übertragbar ist auf andere Sachverhalte, in dem dann auch das Entgelt für die entsprechende strafbare Leistung in Form der Einziehung der Taterträge hier tatsächlich eingezogen wird, so dass man immer auch schauen muss, wie ist das mit der Minderung der Bemessungsgrundlage zu betrachten. Ich würde es durchaus übertragen auf andere Sachverhalte, weil man am Ende doch schauen muss, was ist eigentlich von dem Entgelt, das, was der leistende Unternehmer erhalten hat, tatsächlich noch über.
Okay, das heißt, zusammengefasst, man kann in der Praxis durchaus davon ausgehen, dass das auch auf andere Sachverhalte dann anwendbar sein wird. Was muss ich jetzt also achten in einem Kontext, wo ich möglicherweise eine Person oder ein Unternehmen vertrete, die Gegenstand einer solchen Einziehung sind, damit ich mir die Rechte da vorbehalte?
Das Wichtige ist zunächst einmal die Frage, ist hier ein steuerbarer, steuerpflichtiger Leistungsaustausch gegeben, der Gegenstand der Abschöpfung der Taterträge wird? Wenn ich dieses habe, dann ist es so, dass ich die Einziehungsbeträge hier als entsprechende Minderungen der Bemessungsgrundlage in der umsatzsteuerlichen Deklaration geltend machen kann. Mhm. Dieses wird sicherlich aus meiner Überzeugung heraus in den nächsten Jahren nochmal die ein oder andere Gerichtsbarkeit entscheiden müssen, beziehungsweise auch vielleicht den Europäischen Gerichtshof nochmal beschäftigen. Denn es ist, glaube ich, auch nicht ganz unumstritten, ob das hier ein Akt clair ist, also ob es wirklich so sonnenklar ist, wie es der Bundesfinanzhof formuliert und es nicht der Vorlage an den Europäischen Gerichtshof, ob das im Einklang mit der Mehrwertsteuersystemrichtlinie dort der Bemessungsgrundlagen, Richtlinienstellen, Artikel 90 vor allen Dingen der Mehrwertsteuersystemrichtlinie steht oder ob man das anders sehen muss. Das zweite ist, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir nämlich auch in ganz anderen Bereichen schon zu entsprechenden Minderungen der Bemessungsgrundlage im pharmazeutischen Bereich, zum Beispiel bei Zwangsabgaben für Arzneimittelhersteller, gelangt sind. Und da hat man auch die Grundrechtscharta der Europäischen Union, des IUV, mit herangezogen, weil es durchaus auch da um eine Übertragung der Minderung der Bemessungsgrundlageregelungen, die wir in Paragraphen 17 einigermaßen unionskonform wiederfinden, entsprechend vorgenommen hat. Also das sind alles noch Fragen. Der Bundesfinanzhof hat gesagt, nein, das ist eigentlich schon entschieden. Wir müssen weder das Bundesverfassungsgericht fragen, noch den Europäischen Gerichtshof. Da kann man aber sicherlich drüber streiten. Und das zweite Thema ist dann die Frage, wenn es zum Europäischen Gerichtshof kommt, dann wird es eine Frage sein, die Einfluss hat auf den Gleichbehandlungsgrundsatz der Grundrechtscharta. Und damit sind wir, wo wir eigentlich mit Mehrwertsteuerfragen inzwischen beim EUG sind, hier tatsächlich wieder beim Gerichtshof, also beim EuGH, und hätten damit eine ganz, ganz wegweisende Gabelung, inwieweit denn die Gleichheitsgrundsätze hier wieder einmal auf die Bemessungsgrundlage der Besteuerung Einfluss nehmen.
Verstehe.
Dann gibt es ja noch eine zweite Frage. Das ist die Frage, wenn ich jetzt illegalerweise jemanden besteche, dann bekomme ich also diese illegale Leistung, habe dafür ein Entgelt bezahlt, hätte ich nicht eigentlich auch einen Anspruch auf eine Rechnung und einen Vorsteuerabzug? Ja. Da spielen natürlich dann verschiedene andere Themen rein. Ja, also zum einen haben wir ja die sogenannte Missbrauchsrechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Wenn ich wusste oder hätte wissen müssen, dass hier ein Steuerbetrug stattfindet, dann verliere ich gerade einen entsprechenden Vorsteuerabzug, das ist im 25f des Umsatzsteuergesetzes geregelt. Zum anderen hält sich natürlich auch dann die Frage aufrecht, dass wir natürlich hier uns selbst missbräuchlich verhalten würden, wenn wir ein Vorsteuerabzugsrecht in Anspruch nehmen. Ganz losgelöst davon ist im konkreten Fall, und das wird ja in vielen anderen Fällen dann auch der Situation entsprechend, zum Beispiel bei Abdeckrechnungen, aber auch hier sind ja keine ordnungsgemäßen Rechnungen mit einer ordnungsgemäßen Leistungsbeschreibung ergangen. Und so hatte auch das Finanzgericht Münster 2019 schon entschieden, dass es dann auf eine Rechnung und Vorsteuerabzug gar nicht ankommt. Aber man muss einfach sehen, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man hier verschiedene umsatzsteuerrechtliche Spielfelder hat. Wenn man dann in der steuerstrafrechtlichen Beurteilung und später gegebenenfalls auch in der Diskussion mit dem Strafgericht über die Einziehung von Taterträgen spricht, dann haben wir einerseits, wie das Bundesverfassungsgericht uns ja mitgegeben hat und auch jetzt im ESTG, im Einkommensteuergesetz umgesetzt ist, die steuerliche Lösung, dass es nicht zu einer Doppelbesteuerung, Doppelbelastung durch Buße und Steuer kommen darf, auch im Mehrwertsteuerrecht zu berücksichtigen. Und demgemäß halte ich das dann für dem Sinn und Zweck dieser Regelung und dem Anwendungsbereich des Entgeltsbegriffs im Sinne der Mehrwertsteuer, der Umsatzsteuer, hier für sachgerecht, wie der Bundesfinanzhof entschieden hat. Also eine ganz, ganz sehr gut ausgeführte, aber auch ganz wegweisende Entscheidung des Bundesfinanzhofs. Ob das dann die letzte Entscheidung sein wird, das wage ich zu bezweifeln, weil es wird sicherlich den einen oder anderen Fall geben, der anders gelagert ist.
Grundsätzlich,
das ist auch der wichtige Punkt. Grundsätzlich würde ich, wenn ich diese Tat, strafrechtliche Einziehung von Taterträgen mit dem Gericht bespreche, auch gleich im Hinterkopf behalten, dass ich das dann im Zeitpunkt der Zahlung, das ist ja immer ganz wichtig, nicht rückwirkend, sondern es geht immer nur im Zeitpunkt der Zahlung, also ex nunc, dass ich dieses dann auch in der jeweiligen umsatzsteuerrechtlichen Behandlung des Vertretenen mit einkalkulieren. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ist ein Verfahren gegenüber dem Finanzamt. Jetzt ist das eine BFH-Entscheidung und BFH-Entscheidungen gelten trotz ihrer höchstrichterlichen Charaktereigenschaft zunächst einmal so zwischen Kläger und Beklagten, also immer der Interpart ist. Ne? Wir müssen also irgendwie schauen, wie wird die Finanzverwaltung damit umgehen, wird es hier gegebenenfalls Einfluss haben und wird es dann eventuell sogar, das wäre das Beste, im Bundessteuerblatt 2 veröffentlicht, weil dann wird ja auch diese Entscheidung für allgemeingültig anerkannt. Ich kann mir vorstellen, dass ein Finanzamt im ersten Moment zögern würde, die Bemessungsgrundlage zu mindern. Wenn es heißt, ich habe ja vom Landgericht, vom Amtsgericht eine entsprechende Einziehungsverfügung, ja, und die würde ich gern mindernd berücksichtigen. Da ist das einzelne Finanzamt vielleicht noch etwas unbeholfen, aber sicherlich wird es so sein, dass diese Entscheidung auch hier durch die Finanzverwaltung in Gänze nicht unberücksichtigt bleiben darf.
Das heißt, wenn ich in der Situation bin als Steuerpflichtiger, sollte ich das dann wahrscheinlich gegenüber dem Finanzamt auch offenlegen, den Sachverhalt, detailliert auch mit einer rechtlichen Begründung versehen, warum jetzt hier die Bemessungsgrundlage zu mindern ist, auch insbesondere unter Bezug auf diese Entscheidung.
Ja.
Kann ja auch sein, dass sie im NV veröffentlicht wird oder wo auch immer, wissen wir nicht, sodass da auch es einfach wichtig ist, da auch explizit dann die entsprechende Entscheidung zu zitieren.
Ja, ich empfehle generell, wenn wir eine Minderung der Bemessungsgrundlage geltend machen möchten, dann sind wir beweisverpflichtet. Wir müssen also dem Finanzamt darlegen, warum und welche Belastungen mir entstanden sind. Und daher wird es dann unter dem Verweis auf dieses Urteil, gegebenenfalls dann später auch Verwaltungsanweisungen dazu, mit dem Nachweis der Zahlung sicherlich eine Möglichkeit bestehen, hier in der Deklaration diese Minderung mit aufzunehmen. Ich würde sie nur nicht irgendwie still und heimlich mit reinnehmen. Das ist dann ein zu wichtiger Sachverhalt, sondern in der Umsatzsteuerdeklaration gibt es extra Kennziffern dafür. In der Voranmeldung ist die Kennziffer 23, wo ich ein Freitextfeld habe. Dann kurzes Begleitschreiben, dann kann man das Ganze sauber mit hineinnehmen.
Ja, auch um den Vorwurf zu verhindern, dass man wieder
dass man in der
das nächste Strafverfahren, das winkt schon um die Ecke.
Ja, genau.
Und so generell ist es doch so.
Wenn wir über solche Dinge sprechen, wie illegale Lieferungen, illegale Dienstleistungen, Abdeckrechnungen, denen ja ganz andere Zahlungen zugrunde liegen, im Schwarzgeschäftsbereich etc., dann ist es so, dass man das immer aus zwei Blickwinkeln heraus betrachten sollte, bereits im Rahmen des steuerstrafrechtlichen Verfahrens. Und da ist es ganz wichtig, auch einen Blick in das materiellrechtliche, umsatzsteuerliche zu werfen. Sprich, schauen Sie sich immer an, ist das überhaupt eine Leistung, die steuerbar ist? Oder haben wir hier eine der wenigen vom EuGH bereits entschiedenen Ausnahmen, die gar nicht erst zu einer Steuer führen? Mhm. Dann müssen wir uns auch über die Bemessungsgrundlage keine Gedanken machen. Wenn es allerdings zu einer Steuerentstehung kommt, dann müssen wir uns auch über den Entgeltbegriff unterhalten und die Frage, was hat denn der Leistende, das ist ja dann derjenige, der strafrechtlich hier belangt wird, tatsächlich am Ende des Tages erlangt und da käme dann die Minderung seiner Bemessungsgrundlage wieder zu tragen.
Okay, macht total Sinn. Wir werden natürlich die Entscheidung in den Shownotes veröffentlichen und natürlich auch die weitere Entwicklung beachten. Das wäre dann ja vielleicht Gelegenheit für ein weiteres Update zum Thema Umsatzsteuer und Strafrecht, lieber Carsten, oder?
Sicherlich. Das macht immer Sinn und wir haben ja in der Mehrwertsteuer, da wird es uns ja nicht langweilig. Ja?
Nee, das wird nicht langweilig.
Wir haben tatsächlich leider, muss ich sagen, wir haben leider die entsprechende Missbrauchsanfälligkeit im System der Mehrwertsteuer innenwohnend. Wir werden über Reformen sprechen, VAT in the Digital Age und andere, wo wir tatsächlich versuchen, immer wieder hier eine einfache, zu handhabende und auch rechtssicher abzuwickelnde und von der Finanzverwaltung dann auch zurecht überprüfbare Steuerbelastung zu finden. Aber dadurch, dass die Mehrwertsteuer so ist, wie sie derzeit ist, wird es, glaube ich, weder im Umsatzsteuerrecht noch im Bereich der Strafverteidigung langweilig.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, lieber Carsten, dass du heute mal wieder berichtet hast. Das war wahnsinnig spannend, sich mit dem Umsatzsteuerrecht zu befassen. Und man braucht eine derartige Detailkenntnis, ist immer wieder erstaunlich auch, wie tief man da auch gehen kann und auch welche Begründungstiefe solche Entscheidungen dann auch immer wieder haben.
Ja. Konkret gibt es natürlich noch viele weitere Themen in diesem Bereich. Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg wird sich mit der Frage, wann ist die Steuer entstanden? Haben wir eine teleologische Reduktion des Entgeltsbegriffs? Haben wir eine Entgeltminderung? Wann wird das Ganze berücksichtigt werden? Also all dieses Materiellrechtliche im Detail, das kommt noch. Und deswegen glaube ich auch, dass für alle diejenigen, die jetzt ganz interessiert zugehört haben und gesagt haben, wie kann ich das eigentlich für meinen Mandanten vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle einbringen, heute nur leider, muss man ja vielleicht auch sagen, leider noch nicht die letzte Entscheidung gefallen ist. Auf der anderen Seite haben wir den ersten Mosaikstein eines Gesamtpuzzles gebracht und ich glaube auch in die richtige Richtung gelegt seitens des Bundesfinanzhofs und insofern macht es Spaß, den Weg weiter zu verfolgen.
Das ist gut und es gibt uns auch die Gelegenheit, uns bald wieder zu treffen. Ganz herzlichen Dank für deine
Zeit. Das würde mich freuen,
dass du da warst.
Ich danke dir.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben gehört, Dr. Höhink ist ein ausgewiesener Experte im Gebiet. Wenn Sie Fragen an ihn haben, verlinke ich seine Kontaktdetails in den Shownotes. Wenn Sie Fragen an mich haben, wie immer unter info@rosinus-on-r.com. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.
Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall. Bei Fragen wenden Sie sich an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Ihres Vertrauens, natürlich auch gerne an uns. www.rosinus-on-r.com oder unter www.rosinus-partner.com.